Der Mutterlied, Kapitel 5. Es gibt Schul- und Familienstörungen. Noch nie hatte der Lehrer von Oberholz einen so schweren Stand mit seinen Schulkindern gehabt wie am Morgen nach dieser Nacht. Sonst geschah es ja wohl, dass die einen sehr unruhig und die anderen verstockter als gewöhnlich waren, aber da war doch immer eine Anzahl solcher, mit denen er erfolgreich fortarbeiten konnte. Heute aber war es nicht anders, als ob eine Schar aufgeregter Geister in die Kinder gefahren wäre. Die sämtlichen Buben warfen sich gegenseitig unheimlich kriegerische Blicke zu, sogar halblaute Drohungen wurden hin und her geschleudert. Und wo der Lehrer den Rücken kehrte, da wurden so herausfordernde Gebärden gegen diejenigen gemacht, die in seinem Angesicht saßen, dass diese sämtlich die Augen rollten und vor Zorn die unsinnigsten Antworten gaben. Die Kriegslust hatte sie alle schon so ergriffen, dass sie Freund und Feind nicht mehr unterschieden und nur jeder die Fäuste gegen den anderen ballte. Sally und Käteli, diese ordentlichen Schülerinnen, steckten unablässig die Köpfe zusammen und flüsterten so emsig wie Bachwellen. Ja, das Käteli war so von Neuigkeiten beladen, dass es Sally sogar immerfort zuflüsterte, während diese ihre Kopfrechnung hersagen musste und dabei in die unbegreiflichsten Verwirrungen verfiel. Sogar Edi, der Musterschüler, war aus dem Geleise gekommen und starrte tiefsinnig vor sich hin, denn eben noch während der Pause war ihm die große Tapferkeit seiner Truppen vor Augen getreten, die in Ermangelung der Feinde sich gegenseitig ziemlich übel zugerichtet hatten, und diese mutige Schar sollte er nicht gegen den prahlerischen Kuri führen dürfen und ihm zeigen, wie ein großer Feldherr zu Werke geht? Eben stand der Lehrer vor ihm und rief ihn, in dem begonnenen Geographieunterricht fortlaufend, auf: Edi, willst du mir die vornehmlichsten Produkte Oberitaliens nennen? Italien! Gleich stand bei diesem Namen die ganze Kriegsoperation vor Edis Augen, denn er hatte aufs Genaueste die Gegenden studiert, wo die Römer mit ihren Feinden zusammengetroffen waren. Und der Kuri als Hannibal stand triumphierend vor ihm. Edi stieß einen tiefen Seufzer aus und antwortete vorderhand nichts. »Edi«, sagte der Lehrer jetzt, als immer noch keine Antwort kam, »was an unserem Gegenstand besonders Trauriges und dein Gemüt Beschwerendes ist, kann ich nicht einsehen, aber das sehe ich, dass ihr heute alle zusammen seid wie eine Herde gedankenloser Schafe, mit denen nichts anzufangen ist. Käteli, du Elster, kannst du einen Augenblick innehalten und zuhören, wenn ich rede? Ihr geht jetzt alle nach Haus, ich hab genug, und jeder, hört ihr's, jeder, trägt eine Strafaufgabe mit. Im Fortgehen tritt jeder zu mir dort an den Tisch und nimmt diese in Empfang.« So geschah es. Und gleich darauf stürzte die Schar fröhlichen Herzens ins Freie hinaus, denn die Strafaufgabe drückte durchaus die Freude nicht nieder, dass der Schluss der Schule eine gute halbe Stunde zu früh erfolgt war. Draußen auf dem freien Platze fanden sich sogleich die Gruppen zusammen, die gemeinsame Interessen hatten. Der Hauptknäuel bildete sich um Edi herum, seinen Schlachtplan unter viel Lärm und Geschrei anzuhören. Gleich beim Austritt aus dem Hause nahm Käteli Sally bei der Hand und sagte: »Ich will dich jetzt noch begleiten, so kann ich dir alles fertig erzählen, was die Marianne der Mutter dann noch gesagt hat heute Morgen.« Damit fuhr Käteli in der Erzählung fort, die es schon in der Schule begonnen hatte, und teilte Sally alles mit, was in der Nacht im Hause der Marianne vorgefallen war. Sally hörte ganz still zu und sagte kein Wort. Beim Garten angelangt, war Käteli eben fertig geworden mit seiner traurigen Geschichte. Es stand noch einen Augenblick still und wunderte sich, dass Sally nichts sagte. Dann rief es: »So leb wohl!« und lief davon. Am Mittagstisch erzählte Ritz mit Eifer, was sich alles in der Schule zugetragen hatte, denn nun, da auch Sally und sogar Edi Strafaufgaben hatten, fand er darin mehr etwas Merkwürdiges als etwas Betrübendes. Edi war etwas kleinlaut. Als dann die kleinen, golden gebratenen Äpfel auf den Tisch kamen, da brach auch Ritz seine Mitteilungen ab und machte sich emsig an die Arbeit. Als er nun seinen Teller geleert hatte, was in kurzer Frist geschehen war, schaute er prüfend nach den Leistungen des Bruders und der Schwester, denn er wusste, die zweite Lieferung der vorhandenen Dinge kam immer erst, wenn alle drei mit der ersten zu Ende waren. Als er nach Sally hinschaute, blieben seine Blicke bei ihr haften, und nachdem er sie eine Zeit lang aufmerksam beobachtet hatte, sagte er ernsthaft: »Sally, du schluckst immer zu, so viel du vermagst, aber siehst du, es kann nichts hinunterkommen, denn du hast nichts in den Mund getan und dein Teller bleibt immer gleich voll.« Jetzt konnte sich Sally nicht mehr halten. Mit Mühe hatte sie bis jetzt fort und fort ihre Tränen hinuntergeschluckt und sich dabei ganz still verhalten. Jetzt brach sie in lautes Schluchzen aus und stieß die Worte hervor: »Der arme Erik kann heute auch nicht essen. Jetzt hat er keinen Vater und keine Mutter mehr und ist ganz allein auf der Welt.« Sally weinte immer lauter. Sie konnte sich nicht mehr halten, nachdem sie sich so lange Gewalt angetan hatte. Ritz schaute erschrocken und verblüfft von einem zum anderen. Er wusste nicht recht, ob er da etwas verschuldet hatte. Nun stand die Mutter auf, nahm Sally bei der Hand und führte sie mit sich hinweg. Der Vorfall hatte eine große Störung in das Mittagsmahl gebracht. Der Vater war ärgerlich und saß schweigend da. Die Tante redete mit erhöhter Lebhaftigkeit in ihn hinein, um ihn auf diesen klaren Beweis, wie aufgeregt die Kinder werden, wenn sie nicht zur Zeit ins Bette gehen, aufmerksam zu machen. Edi saß auch ganz verstimmt vor seinem Teller, als hätte er Sauerampfer zu verschlucken anstatt der goldenen Äpfelchen, denn es war ihm sehr unbequem, dass der Vater von seiner Zerstreutheit in der Schule gehört hatte. Ritz hatte eine Art von ermahnender Rede an ihn erwartet, weil der Ausbruch unmittelbar auf seine Worte erfolgt war. Da nun diese nicht stattfand und sich überhaupt niemand um ihn bekümmerte, setzte er sich wieder fest und aß ganz still alles auf, was sich auf seinem und Sallys und der Mutter Teller noch vorfand. Als der Vater bald nachher in den Garten hinausging, kam ihm die Mutter nach und führte ihn zu der kleinen Bank unter dem Vogelbeerbaum, dass er sich da ein wenig mit ihr hinsetzte. Jetzt erzählte sie ihm, was ihr Sally unter vielem Schluchzen mitgeteilt hatte, was in der vergangenen Nacht im Häuschen der Marianne vorgefallen war, und fragte nun ihren Mann, ob er nicht denke, man sollte ein wenig nachfragen, wer diese Leute seien, und vielleicht könnte man auch etwas für den Knaben tun, der nun so allein dastehe, allem Anschein nach. Aber der Herr Pfarrer war nicht der Ansicht. Er sagte, diese Fremden hätten sich für Schule und Kirche nach Unterholz gewandt, da könne er sich nun nicht von vornherein hineinmischen und die erste Hand bei der Sache haben wollen. Sein Amtsbruder in Unterholz werde gewiss alles in die Hand nehmen und zusehen, was mit dem Knaben zu tun sei. Da würden ja wohl auch Verwandte sein, irgendwo, die der Herr Pfarrer von Unterholz wohl ausfindig machen werde. Vielleicht wisse er ja überhaupt schon viel mehr von den Leuten, als man denke. Die Frau werde sich wohl an ihn gewandt haben, als sie so fremd herkam. Das hätte sie ja doch tun müssen, da sie ihren Knaben dort zur Schule und wohl auch zur Kinderlehre in die Kirche schickte. Der Sally könne man auch nicht in allen ihren mannigfaltigen Regungen folgen und ihnen Gehör geben. Das Kind habe zu lebhafte Gefühle und noch zu wenig Unterscheidungsgabe. Und wollte man ihr zu Willen werden, so hätte man bald das Haus voller Leopöldchen und anderer seltsamer Gestalten, die aber in der kürzesten Zeit wieder zum Hause hinaus oder doch auf die Seite geschoben würden von derselben Sally. Sobald sie sähe, dass die guten Leutchen nicht seien, was sie sich alles eingebildet hatte. »Aber da muss ich nun doch Sally ein wenig in Schutz nehmen, lieber Mann«, sagte hier die Mutter. Es ist wohl wahr, sie hat sehr lebhafte Gefühle, die sie fast jedem Menschenkind entgegenträgt, auf das sie trifft. Aber das finde ich nicht so verkehrt, denn wo sie Anklang und Antwort findet, da bleibt sie bei ihrem Gefühl und hat recht warm und ausdauernd lieb. Mit welcher Treue hängt sie doch an dem Käteli von klein auf. Ich will auch viel lieber, dass sie mit ihrem warmen Herzen durchs Leben gehe und in jedem Menschen einen Freund zu finden glaube, als dass sie teilnahmslos an den Menschen vorübergehe und keinen Sinn für Freundschaft habe, wenn sie dadurch auch manche Täuschung erleben und ihr manches harte Urteil zuteil werden wird. »Das wird ihr beides werden, zur Genüge«, sagte der Vater. Wir wollen also in dieser Richtung das Unsere tun, ihr von diesen Dingen zu ersparen, was erspart werden kann. So sah denn die Frau Pfarrerin ein, dass das Beste, was geschehen könne, sei, die Sally zu beruhigen und ihr zu erklären, dass sie in der Sache nun nichts tun könne, dass aber von einer anderen Seite schon werde gesorgt werden. Als es nun überall bekannt wurde, dass die fremde Frau gestorben sei, da gab es erstaunlich viel zu reden, besonders bei den Mittelstücklern, in deren Mitte die Frau gewohnt hatte, sich aber nie hatte sehen lassen, was ihnen schon immer verdächtig vorgekommen war. Da nun keiner ein Wort davon wusste, wer sie gewesen war, so hatte jeder um so viel mehr darüber zu sagen, wer sie gewesen sein könnte. Jedenfalls nichts Rechtes, darin waren sie alle einig, denn sonst hätte sie sich mehr mit ihnen eingelassen und hätte sich nicht so abgesondert. Als nun gar kein Verwandter sich zeigte und sie ohne alles Begleit begraben werden musste, da kam erst recht eine Menge von Geschichten in Umlauf, die immer geheimnisvoller wurden, denn der Gemeindeammann hatte gesagt, es sei gewiss eine Verbannte gewesen, die der Friedensrichter hatte hinzugesetzt, dann müsse sie ganz große politische Verbrechen begangen haben. Diese Geschichten brachte die Lisbeth nicht ungern auch vor dem Herrn Pfarrer und seine Frau, denn den Ärger über das Sammethöschen hatte sie nicht verwinden können, er kam ihr immer wieder oben auf. Die Frau Pfarrerin schüttelte abweisend den Kopf und untersagte der Lisbeth, solche Geschichten weiter zu erzählen. Der Herr Pfarrer sagte, »Etwas Ungerades muss da gewesen sein«, aber nun liegt die Frau begraben und nun wollen wir nicht mehr davon sprechen. Nur allein die alte Marianne stand allen anderen entgegen und sagte ihnen ins Gesicht, es sei eine Ungerechtigkeit und Bosheit so zu reden, wie sie täten. Niemand habe die Frau gekannt von ihnen, sonst wüssten sie, dass nichts Böses an ihr gewesen sei, sondern dass sie ein Engel gewesen sei an Güte und Sanftmut und liebreichem Wesen. Und wenn sie schon so vornehm ausgesehen habe wie eine Fürstin, so sei sie mit geringen Leuten, wie sie selbst sei, ganz anders freundlich gewesen, als manche Mittelstücklerin sei, die in zerrissenen Strümpfen herumlaufe. Wenn man aber die Marianne fragte, ob sie denn die Frau recht gekannt habe und wer sie denn gewesen sei und warum kein einziger Verwandter ihr nachfrage, obschon man den Todesfall in alle Blätter eingedruckt habe, da konnte sie auch nichts weiter sagen, denn sie wusste nichts. So sagten einzelne boshafte Leute, die Marianne werde ihren Profit davon haben. Den hatte sie aber nicht und hatte ihn auch nie gesucht. Ihren kleinen Zins hatte die Frau zum Voraus für den Monat bezahlt, der war nun auch eben zu Ende, es war der Monat August gewesen. Als nun gleich nach dem Begräbnis der Frau die Vorgesetzten kamen und nachsahen, was die Hinterlassenschaft sei, die das Söhnchen anzutreten habe, da fand es sich, dass gar nichts da war, das der Frau angehört hatte, als das Klavier und ihr einziges Kleid von schwarzer Seide. Letzteres beschlossen die Vorsteher, der Marianne zu geben, da sie der Hingeschiedenen noch alle letzten Dienste erwiesen und sie in ihr letztes Ruhebett gelegt hatte. Das Kleid war einmal sehr schön gewesen, denn der Stoff war schwer und kostbar, doch sah es jetzt sehr abgetragen aus. Dennoch dachte Marianne, das ist viel zu schön für mich. Tragen will ich's nicht, aber es ist mir eine liebe Erinnerung. Denn nur in diesem einen Kleide hatte sie die Frau gesehen. Als aber noch beraten wurde, was mit dem Klavier geschehen sollte, da kam eben der Kronenwirt von Unterholz mit einem leeren Wagen angefahren und holte das Klavier, die Betten, den Tisch und die zwei Sessel ab, denn das war alles zur Miete bei ihm genommen worden, die Miete aber ordentlich vorausbezahlt bis auf diesen Zeitpunkt. So blieb dem kleinen Erik gar nichts weiter als das Sammetkleidchen, das er auf seinem Leibe trug. Nun ging das Beraten an, was mit dem Knäblein anzufangen sei, und es wurden einige Vorschläge gemacht, wie es am besten unterzubringen sei. Da trat aber die Marianne vor und sagte, sie wolle das Büblein bei sich behalten, solange sie noch da sei. In 3 Wochen ziehe sie dann fort zu ihrem Vetter nach dem Eichwald hinunter, denn ihr Häuschen sei schon so gut wie verkauft. Über diesen Vorschlag waren die Vorsteher froh. Bis in 3 Wochen konnte sich vieles zeigen und vorderhand war gesorgt für das Weißlein. So gingen sie befriedigt auseinander. Die Marianne nahm den Erik, der die ganze Zeit in einer Ecke gestanden und seine großen Augen auf die Männer geheftet hatte, bei der Hand und sagte, »Komm mit mir, Büblein, in dieser leeren Stube kannst du nicht mehr sein«, und führte ihn in ihre enge Wohnung hinauf.